D-Radio Wissen. Update.
Eine Armlänge. Unter diesem Hashtag regt sich Deutschland gerade auf. Zu Recht? Das fragen wir uns heute im Update. Außerdem geht's um den Atomwaffentest in Nordkorea. Ich bin Anneke Schäfer.
Update.
An Silvester wurden in Köln und anderen Städten Frauen sexuell belästigt und beklaut. Gestern hatte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zusammen mit der Polizei eine Pressekonferenz gegeben. Eine Journalistin fragte, wie man sich als Frau in so einer Situation besser schützen kann. Und Reker antwortete so.
Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind, zu denen man kein gutes Vertrauensverhältnis hat.
Mehr als eine Armlänge Abstand halten. Diese Formulierung hat der Kölner Oberbürgermeisterin einen Shitstorm beschert. Auch Politiker machen mit und kritisieren solche Tipps für Frauen. Familienministerin Manuela Schwesig.
Es ist vor allem wichtig, dass wir jetzt keine Debatte anstoßen, ob Frauen ihr Verhalten verändern müssen, sondern die Männer, die so etwas machen, müssen ihr Verhalten verändern und sie müssen vor allem auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Und von Justizminister Heiko Maas ist auf Twitter zu lesen.
Von Verhaltenstipps für Frauen wie eine Armlänge halte ich rein gar nichts. Nicht Frauen tragen Verantwortung, sondern Täter.
Die Feministin Alice Schwarzer hat sich zu Rekers Verhaltenstipp beim Sender hr1 geäußert.
Das ist wahrscheinlich gut gemeint, aber es ist natürlich wahnsinnig naiv, weil also zum Beispiel mit diesen Jungs, die da Terror gemacht haben, da ist natürlich eine Armlänge gar nichts. Und außerdem, statt potenziellen Opfern Ratschläge zu geben, würde ich eher dafür sorgen, dass die Täter nicht mehr zu Täter werden können. Und da hat so eine Oberbürgermeisterin eine Menge zu tun.
In diese Richtung gehen viele der Kommentare im Netz.
Annette Kreft twittert, ich kann einfach nicht glauben, dass das ernst gemeint ist. Ein Regelkatalog für Frauen, 2016, ich will back to the future. Amina Yu sieht das ähnlich, Regeln für Frauen aufstellen, damit sie nicht Opfer werden. Man nennt das übrigens Victim Blaming. Chaos Queen denkt schon jetzt an den Kölner Karneval. Sie twittert, ich freue mich jetzt schon auf die TV-Bilder des Kölner Rosenmontagszuges. Zu jedem Fremden eine Armlänge Abstand. Grüne Jugend findet, statt eine Armlänge und rassistischen Kommentaren braucht es einen feministischen Gesellschaftswandel. Und Nina Eichinger meint ironisch, Verhaltensempfehlungen für Frauen sind diskriminierend gegenüber Männern. Ihnen wird die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung abgesprochen.
Doch sind alle diese Kommentare fair? Schließlich hat Reker die Armlänge nicht von sich aus ins Spiel gebracht, sondern sie wurde danach gefragt, was Frauen zur Vorbeugung tun können. Außerdem hat sie wohl kaum absichtlich leichtfertig geantwortet, denn sie ist selbst vor kurzem bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Einige verteidigen sie deshalb auch.
Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert, Reker empfiehlt, was auch die Opferhilfsorganisation Weißer Ring empfiehlt, immer eine Armlänge Abstand zu halten. Das ist natürlich ein völlig sinnloser Ratschlag für die Opfer von Köln. Aber eine Frau, die ein Attentat überlebt hat, so verhöhnen, das alles ist geschmacklos. Der Kommentar des Kölner Stadtanzeigers bezieht sich unter anderem auf Jan Böhmermann. Der Moderator fordert seine Twitter-Fans auf, ich bin gerade im Urlaub, könnte bitte jemand Frau Reker einen Fahrradabstandshalter dran photoshoppen? Und Anne Roth schreibt, ich glaube Henriette Reker hat die eine Armlänge gut gemeint. Niemand kann alles, jetzt holt sie sich hoffentlich kompetente Beraterin.
Reker selbst hat heute Stellung genommen. Ihre Äußerungen seien oft verkürzt wiedergegeben worden. Sie habe bloß auf schon vorhandene Präventionsangebote hinweisen wollen, wie das Aktionsprogramm Party Sicherheit für junge Frauen. Die Sicherheit auf Straßen und Plätzen herzustellen habe natürlich Vorrang. Und der Kölnischen Rundschau sagte sie, sie wisse sehr wohl, dass eine Armlänge Abstand beim Schunkeln im Karneval schwierig wird.
Was sonst noch wichtig war?
Armlänge hin oder her, in Köln wird weiter versucht, die Geschehnisse von Silvester aufzuarbeiten. Drei Verdächtige sollen jetzt ermittelt worden sein. Die Polizei in Köln musste sich von Innenminister Thomas de Maizière deutliche Kritik anhören.
Es kann ja nicht sein, dass Folgendes passiert. Hier wird der Vorplatz geräumt und später finden diese Ereignisse statt und man wartet auf Anzeigen. So kann Polizei nicht arbeiten.
Der Chef der Polizeigewerkschaft hat die Polizisten verteidigt und nannte die Kritik des Innenministers unanständig, auch weil de Maizière für die Bundespolizei zuständig sei, die ja die Bahnhöfe schütze. Dass die Täter verurteilt werden, glaubt Wendt nicht. Er sagte im Hessischen Rundfunk,
die Gerichte stellen hohe Beweisanforderungen. Das heißt, wir müssen jedem einzelnen Täter den eigenen Tatbeitrag und die eigene Tat lückenlos nachweisen. Und diese Beweisführung dürfte angesichts der ganz oberflächlichen Bilder, die man von diesem Platz Platz hat und auch angesichts der Beobachtungen der Leute eher eingeschränkt sein. Wir können diese Beweisführung vermutlich nicht führen und deshalb habe ich erhebliche Zweifel, dass es auch nur zu einer einzigen Verurteilung kommt.
Die Flüchtlingsbilanz für 2015 ist offiziell. Innenminister de Maizière hat den Migrationsbericht vorgestellt. Letztes Jahr sind 1,1 Millionen Flüchtlinge von den Behörden erfasst worden. Allerdings kann es sein, dass einige doppelt gezählt wurden. Die Daten kommen aus dem System EASY, mit dem die Bundesländer Flüchtlinge erfassen. Die Zahl der Asylanträge ist deutlich kleiner. Sie liegt bei rund 470.000. Allerdings ist auch diese Zahl möglicherweise nicht aussagekräftig, denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge konnte noch nicht alle Anträge entgegennehmen. Die meisten Flüchtlinge kamen letztes Jahr aus Syrien. Viele Menschen kamen auch aus Afghanistan, dem Irak, Albanien und Kosovo. Im letzten Monat gingen die Zahlen zurück. Allerdings fällt laut de Maizière auf, dass jetzt auch Menschen aus Algerien und Marokko kommen. Here comes the sound wave. So hörte sich das in den 50er Jahren an, als die USA eine Wasserstoffbombe gezündet haben. Das Gleiche meldet jetzt Nordkorea. Offizielle Stellen sprechen von einem erfolgreichen Test. Die Bundesregierung protestiert dagegen. Sie hat den Botschafter von Nordkorea einbestellt und den Bombentest eine ernste Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel genannt. Auch die EU, Russland, die USA und China haben den Atomwaffentest kritisiert. Ob es wirklich eine Wasserstoffbombe war, dafür gibt es noch keine Bestätigung. Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier. Ist so eine Wasserstoffbombe vergleichbar mit einer Atombombe?
Das ist eine Atombombe, aber eine, bei der dann nach der Kernspaltung noch eine andere Reaktion abläuft. Deshalb hat die Wasserstoffbombe auch noch mehr Zerstörungskraft.
Und was sind das für Reaktionen, die da ablaufen? Kannst du das beschreiben?
Im Prinzip ist es das, was auch in der Sonne passiert. Kerne von Wasserstoffisotopen verschmelzen miteinander. Dabei entstehen Helium, andere Elemente und eine gigantische Menge überschüssiger Energie. Aber damit das passiert, damit diese Kerne der Wasserstoffisotope verschmelzen können, muss erstmal ganz viel Energie aufgebracht werden. Und das passiert durch Kernspaltung. Also erst zündet die Atombombe und dadurch verschmelzen dann die Wasserstoffisotope.
Und was hat das für Folgen? Also wie stark ist die Zerstörungskraft?
Das kommt auf die Bombe an. Also die erste Wasserstoffbombe, die 1952 von den USA in einem Pazifikatoll getestet wurde, die hatte ungefähr 500 Mal mehr Sprengkraft als die Atombombe von Hiroshima. Und die Sowjetunion hat danach sogar noch größere Wasserstoffbomben getestet. Die Bombe der USA hat eine ganze Insel weggesprengt. Zurückgeblieben ist ein Kilometer breiter Krater und es gab einen etwa 40 Kilometer hohen Atompilz. Tiere und Menschen haben die Strahlenkrankheit und Krebs bekommen und das auch noch in weiter Entfernung.
Wie sich der Test in Nordkorea auswirkt, dazu kann man jetzt noch nichts sagen, weil man ja gar nicht weiß, ob es wirklich eine Wasserstoffbombe war. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften hat die Explosion gemessen und geht nicht davon aus. Und auch Südkorea ist sich unsicher, welche Art von Bombe bei dem Test in Nordkorea wirklich zum Einsatz gekommen ist. Der UNO-Sicherheitsrat ist gerade zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Dort könnten neue Sanktionen beschlossen werden. Alle iranischen Diplomaten haben Saudi-Arabien verlassen, das meldet die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA. Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen beiden Ländern. Saudi-Arabien hatte die diplomatischen Beziehungen zur Islamischen Republik abgebrochen, nachdem eine Menschenmenge saudische Vertretungen im Iran gestürmt hatte. Dies wiederum ging auf die Hinrichtung des schiitischen Klerikers Nimr al-Nimr in Saudi-Arabien zurück. Der iranische Außenminister Sharif teilte mit, inzwischen habe man 50 Personen wegen der Erstürmung der saudischen Botschaft festgenommen. Nach Saudi-Arabien, Bahrain und Sudan brach heute auch Djibouti die Beziehungen zum Iran ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt in diesem Jahr den internationalen Vier-Freiheiten-Preis der Roosevelt-Stiftung. Der Vorsitzende der Stiftung sagte, dass Merkel für ihre moralische Führung in Deutschland gegenüber dem Aufkommen der islamfeindlichen Pegida-Bewegung geehrt wird. Ausschlaggebend waren demnach aber auch ihre Bemühungen in der europäischen Finanzkrise und der Flüchtlingskrise. Der Four Freedoms Award geht jedes Jahr an eine Person oder Organisation, die sich für die vier Freiheiten einsetzt, die US-Präsident Franklin D. Roosevelt 1941 formuliert hatte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Angstfreiheit und frei von Not zu sein. Der Preis wird der Kanzlerin Ende April verliehen.
Was noch wichtig wird.
Morgen jährt sich der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo zum ersten Mal. Am 7. Januar 2015 stürmten zwei schwer bewaffnete Islamisten die Redaktionsräume in Paris. Sie töteten 12 Menschen. In vielen Ländern und Medien wird morgen an die Opfer erinnert. Schon heute ist eine Sonderausgabe erschienen mit einer Provokation für Gläubige aller Religionen. Zu sehen ist Gott mit einer Kalaschnikow. Darunter steht: Der Attentäter ist immer noch auf der Flucht.
Und sonst in der Welt?
In Italien tobt gerade ein Kampf innerhalb der Regierung. Der Premierminister will mehr Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, der Innenminister ist strikt dagegen. In einem Interview hat Innenminister Angelino Alfano zu dem Thema eine steile Forderung gestellt. Er will, dass Leihmütter wie Sexualverbrecher behandelt werden. Der katholischen Zeitung Avvenire sagte er, Bäuche zur Miete sollten als Verbrechen eingestuft und mit Haft bestraft werden. Leihmutterschaft ist in Italien verboten. Alfano befürchtet, dass schwule Paare bald mit Hilfe von Leihmüttern Familien gründen könnten. Das ginge mit einem geplanten Gesetz, das die Adoption von Stiefkindern erlaubt. Außerdem sollen gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingetragen werden können. Für Italiens Premierminister Matteo Renzi wird sein Vorstoß auf dem Feld zu einem der umstrittensten Themen seiner Amtszeit. Viele der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken sind, hatten wohl keine Schwimmweste. Aber auch wenn man eine hat, heißt das nicht unbedingt, dass sie funktioniert. Die türkische Polizei hat bei einer Razzia in der Stadt Izmir mehr als 1200 billig gemachte Schwimmwesten beschlagnahmt. Sie waren für Flüchtlinge gedacht, die von der Türkei aus übers Mittelmeer nach Griechenland wollen. Die Westen waren laut Medienberichten illegal hergestellt und haben die Sicherheitsnormen nicht erfüllt. Zum Beispiel hielten sie den Kopf des Trägers nicht über Wasser. Erst gestern wurden mehr als 30 ertrunkene Flüchtlinge an der türkischen Küste angespült. Viele von ihnen trugen Schwimmwesten. In Großbritannien muss das Parlament darüber sprechen, ob dem US-Republikaner Donald Trump die Einreise verweigert werden soll. Mehr als eine halbe Million Briten hatten dazu eine Petition unterschrieben. In dem Text heißt es, Großbritannien habe schon vielen Menschen die Einreise wegen Hassreden verboten. Das müsse auch mit Trump passieren. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hatte gegen Muslime gehetzt und unter anderem London als radikalisiert bezeichnet. Die britische Regierung hat mitgeteilt, man könne Menschen die Einreise verweigern, die nicht dieselben Grundwerte teilten. Allerdings geschehe das nicht leichtfertig und nur auf Grundlage von Beweisen.
Wissensnachrichten.
Wir alle haben über die Feiertage wahrscheinlich etwas mehr gegessen als unbedingt nötig. Wenn ihr abnehmen wollt, dann könnt ihr jetzt zuhören. Aglaya Dane aus der Nachrichtenredaktion. Ein Tipp von dir: Augen auf bei der Kellnerwahl. Wieso das?
Weil die Figur des Kellners oder der Kellnerin Einfluss darauf hat, wie viel wir bestellen. Dicke Kellner verleiten uns dazu zu schlimmen und im Umkehrschluss heißt das, wer abnehmen will, sollte bei dünnen Bedienungen bestellen.
Klingt jetzt nicht gerade abwegig, aber woher hast du die Info?
Das haben Ernährungswissenschaftler von der Cornell-Universität in New York und der Uni Jena herausgefunden. Die sind in den USA in 60 Restaurants gegangen und haben dort insgesamt 500 Gäste untersucht und deren Kellner. Und dabei kam heraus, je schwerer die Bedienung, desto mehr haben die Gäste bestellt. Nehmen wir zum Beispiel eine Kellnerin mit einem BMI von 25. Das ist gar nicht so viel. Es ist bei einer Größe von 1,65 Meter ungefähr 70 Kilo. Aber bei dieser Kellnerin ist die Chance, dass der Gast einen Nachtisch bestellt, viermal höher als bei einer sehr dünnen Kellnerin. Und auch alkoholische Getränke werden mehr bei ihr bestellt, etwa 17% mehr.
Und wie erklären die Forscher das?
Die sagen, die Kellnerin oder der Kellner symbolisiert in diesem Moment die soziale Norm. Und deshalb denken wir eben bei einem kräftigen Kellner, ach komm, macht nichts, bisschen Speck auf den Rippen, her mit der Dessertkarte.
Jetzt hast du noch eine andere Studie mitgebracht, die besagt, dass sowieso im Moment keine gute Zeit ist zum Abnehmen.
Genau, das liegt eine Untersuchung aus Großbritannien nahe. Die Forscher sagen, Winter ist keine gute Diätzeit, denn Lebewesen sind in dieser Zeit darauf aus, ihre Pölsterchen zu behalten. Das zeigen mathematische Modelle über die Ernährung von Tieren. Der Grund ist klar, im Winter weiß man nie, wann es wieder was zu essen gibt. Und weil Verhungern gefährlicher ist als ein bisschen zu dick sein, haben viele Tiere die Strategie entwickelt, sich im Winter zu überfressen. Und wahrscheinlich tickt der Mensch evolutionär ganz ähnlich. Der Rat der Wissenschaftler heißt deshalb, wenn Diät, dann lieber im April oder Mai damit anfangen.
Wird gemacht. Danke für diese Tipps, Aglaya Dane.
Wetter.
Am Abend liegt Deutschland unter einer dicken Wolkendecke. An einigen Orten kommt Regen runter, Schnee oder gefrierender Regen. In der Nacht wird es 5 bis minus 5 Grad kalt. Morgen ist es dann eher trocken. Von Westen her kommt Regen. Der breitet sich dann weiter nach Osten aus. In den Bergen schneit es. Die Temperaturen schaffen maximal minus 4 bis plus 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.